So, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist euch überhaupt klar, was wir heute hier tun? Sonst stoppe ich diese Aufnahmen nochmal.
So weit. Also wir haben alle Bücher dabei.
Wir haben uns soweit vorbereitet.
Gut,
also ich.
Ich habe ein Buch nicht dabei, aber ich weiß, worüber ich reden möchte. Insofern passt das schon.
Aber dass
wir
das
zum
Buchclub
Videomedium.
kommen und das Buch nicht gelesen haben, aber wissen, worum es geht, weil ich den Film gesehen habe.
Möchtest du eine formelle Einleitung machen, bevor wir jetzt weiter quatschen?
Ja, ich möchte auf jeden Fall eine Frage machen. Ich wollte nur, bevor ich diese Einleitung mache, diese Frage stellen, ob wir wissen, was wir tun, weil
Damit du das
ansonsten.
später im Schnitt korrigieren kannst.
Nein.
Wir stellen Rollenspielsysteme vor, die uns am Herzen liegen und von denen wir meinen, dass die Leute, die in dieser Zeit, wo kein Dorpcast ist, unbedingt spielen sollten.
Das klingt stärker nach einer Aufforderung, als ich das im Kopf hatte, aber ich schließe mich Markus an. Okay. Ich habe mitgebracht.
Halt. Einleitung hier. Also.
Hi und herzlich willkommen zur Episode 249b des Dorpcast. Zum vorletzten Mal in gewisser Weise haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skopimingas, guten Abend.
Dann zum zweiten dich.
Markus Heinen, hallo.
Zum dritten dich.
Thomas Tom Bender.
Und zuletzt mich, Thomas Michalski. Hi, es ist mal wieder eine Drakon-Episode. Ihr habt es vermutlich schon daran gemerkt, dass der Ton suboptimal ist. Aber wir werden das Beste rausholen, was wir machen können. Wir sitzen nicht in Küche 2. Wir hätten dieses Mal in Küche 2 sitzen können. Aber das laut brummende Kühlaggregat von Küche 2 hat uns stattdessen in den Raum mit den Kickern getrieben.
Die nicht in Betrieb sind.
Die jedes Jahr weniger sind, glaube ich.
Nein.
Wer heute jetzt erstmal nicht zu Gast ist, ist Matthias. Das ist derjenige, mit dem wir beide mal zu dritt nur eine Drakon-Sonderepisode aufgenommen haben. Ich glaube, da warst du irgendwie koronal außer Gefecht und du warst irgendwie auch verhindert. Da waren wir nur zu dritt und das haben wir in Küche 2 gemacht. Ich verlinke die Folge unter dieser Folge oder so.
Wenn du sie wiederfindest.
Genau. Nochmal so als Kontext. Wir haben letzte Folge bekannt gegeben, dass wir nach der Folge 250 erstmal in so eine Art Sabbatical gehen wollen mit dem Dorpcast, weil, ach Gründe könnt ihr am Ende von Folge 249 im Thema nach dem Thema nachhören.
Sabbatical war sowas wie Hexenzirkel, ne?
Genau, richtig. Ja, wir wollen das Blut unserer Feinde auf Altarsteine träufeln.
So blutleer wie der SK-Podcast war, bringt das doch gar nichts.
Frei nach den Margus-Zitaten, die wir jetzt einmal hatten, lasst das regeln wie echte Männer, wer hat die Opferhühner dabei? Nein, wir wollen uns eine Pause gönnen, weil wir einfach festgestellt haben, dass von den letzten 6 Themen, die wir vorgehabt haben zu machen, 4 schon mal Thema waren.
Und wir das nicht gemerkt haben.
Genau, und wir das erst kurz vor der Aufnahme gemerkt haben und wir haben das als Warnsignal genommen, dass es Zeit ist, vielleicht mal ein wenig in uns zu ruhen und rauszufinden, was wir machen. Das bedingt das Thema der heutigen Episode, weil wir uns gedacht haben, wenn wir hier jetzt nochmal auf der Drakon, die weiter bestehen wird, so wie die Dorp weiter bestehen wird und so weiter und so fort, aber auf jeden Fall, wenn wir hier nochmal beisammen sitzen, um eine Sonderfolge aufzunehmen, lasst uns doch mal über Rollenspiele reden, von denen wir glauben, dass noch viel mehr Menschen sie kennen sollten, jetzt wo wir noch mal einmal die Chance und das Sendungsbewusstsein haben, das in die Welt hinauszuschicken. Wir werden uns dabei mehr oder weniger vom Bekanntesten in das Obskurste runterhangeln und damit, nach langer Vorrede, übergebe ich das Wort an dich, Scorp, auf das du uns von einem Spiel erzählst, das gar nicht so unbekannt ist.
Es muss natürlich viel bekannter sein, wenn ich rede über Savage Worlds. Klar, wir hatten schon mal eine eigene Episode über Savage Worlds, aber als du mir das Themending gepitcht hast, ist mir als Mainstream-Hure absolut nicht eingefallen, was ich dann sonst spielen könnte, was Leute dann mehr brauchen. Klar, wir können jetzt über Deutsche und Strolche reden, aber da bin ich ja noch in der Findungsphase. Savage Worlds, warum? Savage Worlds war sozusagen mein Erweckungserlebnis dafür, dass man ein crunchiges Regelsystem spielen kann, ohne dass irgendwie auf Handwedelei ausweben muss oder dass es zu sehr ins Detail geht oder in Kleinigkeiten. Das heißt, ich sage immer gerne so als Tagline für mich, Savage Worlds, ich spiele es total gerne, aber ich liebe es zu leiten. Kein anderes Regelsystem kann ich derartig leicht leiten und irgendwie noch on the fly dann einfach spielen und den Leuten das auch schnell klar machen, warum das funktioniert.
Wenn ihr jetzt gerade diesen Lärm hört und wir den Scorp unterbrechen, dann, dass meine gerade getroffene Aussage sich Lügen straft und der Matthias doch gerade reingekommen ist. Insofern können wir doch den vollständigen Sermon hier machen. So, Matthias, sag mal was.
Ich sag was.
Hervorragend. Und zur groben Einordnung, worüber möchtest du heute reden?
Ich habe keine Ahnung, was machen wir hier. Sind hier und hier steht. Nein, also Leiten von Savage Worlds ist halt total einfach, mache ich total gerne und ich kann halt auch selbst große Konflikte darstellen. Ich kann durch die Skill Challenges dann einfach auch Herausforderungen einfach dann rausgeben, die über Fertigkeiten laufen, wie ein Bankraub oder sowas dann einfach abhandeln in einer gewissen Zeit. Das Ganze gibt es in diesem schmalen, sehr, sehr schönen Buch, dass man das eben machen kann. Man kann wird durch andere Settingbände dann nochmal erweitert. Aber hiermit kannst du einfach loslegen. Ich habe mich mit Leuten, die Savage Worlds noch gar nicht kannten, namend hingesetzt, habe mit denen Setting gebaut, wir haben Charaktere gebaut und das erste Abenteuer darin gespielt. Das geht wann fantastisch. Deswegen ist Savage Worlds mein Go-To-Regelbuch, mein Go-To-Regelsystem, um einfach mal Sachen auszuprobieren.
Ist tatsächlich auch zum Teil meine Erfahrung gewesen. Also wir haben das in verschiedenen Urlauben schon mal gemacht. Also ich habe das auch schon mal mit Fate gemacht. Das andere, glaube ich, Go-To-System je nach Geschmacksrichtung. Aber ich kann bestätigen, Savage Worlds hast du relativ zügig Leuten erklärt. Das ist auf einem sehr Basislevel intuitiv. Und du kannst damit Leute sehr gut, sehr schnell ans Spielen kriegen.
Du hast mich ja zu Savage Worlds gebracht.
Um das obskur genug, ne?
Ja, mit Spielen im Westpark, weil du unbedingt einen Sahara hieß der, den Actionreißer da irgendwie mal umsetzen wolltest. Und für Pulp-Spiele und actionreiche Spiele ist halt Savage Worlds hervorragend geeignet. Deswegen hatte das auch gut funktioniert.
Ja.
Wie sind eure Erfahrungen mit Savage Worlds? Du schreibst ja ab und zu dafür.
Ja, ich erinnere mich. Also wir haben es ja auch damals, das ist aber auch schon ewig her, dass wir
das so bestimmt
als erstes Mal gespielt haben, ausprobiert haben, weil wir auch dachten, na, mal gucken, ob das ein, damals noch was war, Fast Furious Fun.
Ist es immer noch.
Ja, ja, aber damit, das war dann noch die Tagline, die auch noch unterm Logo stand. Und war das unsere, auch so ein bisschen Sahara?
Ja, das ging nicht. Ne? Das Einzige, woran ich mich erinnern könnte, ist, dass ich einen belgischen Kunstdieb namens Jean-Claude Van Gogh als Schurken hatte. Aber das ist das Einzige, woran ich mich daraus erinnere.
Ist mir entfallen. Ich erinnere mich nur an den Scheich.
Aber ich sehe, es sind alles sehr farbenfrohe Charaktere.
Ja,
hast du das so schön? Ich habe ja hier auf der Drakon tatsächlich einmal, als hier im örtlichen Supermarkt die Skylanders-Figuren im Brutalausverkauf waren, dann habe ich ja dann dutzende Figuren gekauft, habe die mitgebracht. Wir haben einfach spontan dann Skylanders Savage Worlds Abenteuer gespielt. Ich habe das geleitet und ja, kam auch sehr gut an bei der, gerade bei der jüngeren Spielerschaft, die ich da hatte.
Nee, also was ich auf jeden Fall unterstreiche, dieses, du hast halt sehr schnell den Leuten die Regeln erklärt, du hast halt sehr schnell Charaktere erstellt und wenn du es nicht schon hast, theoretisch auch mit den Leuten sehr schnell ein Setting erstellt, mit dem du losspielen kannst.
Dazu hat es diese Gummipuppe-Komponente mit den Bennies, die halt für das Ausspielen von Handicaps kommen, wenn du einen Joker ziehst, wenn du irgendwie gutes Rollenspiel in Anführungszeichen machst, wenn du dem Gastgeber bist, wenn du Pizza belegt hast für alle oder sowas. Kannst einfach Bennies raushauen, damit kannst du immer lustigen Kram machen. Meine große Empfehlung ist, die nicht zu horten, damit man irgendwie den Schaden wegstecken kann, sondern besser in vorher investieren, um einfach noch richtig auf die Kacke zu hauen. Gerade für die Spielleitung, die das nicht einfach dann so einen Stapel vor sich liegen haben sollte, um dann eben den Big Bad Endboss immer jede Menge einfach noch zäher zu machen, in dem der Schaden wegsteckt, sondern der sollte eher dann Angriffswürfe wiederholen, um mehr Schaden rauszudrücken, um die anderen Spieler für Aktionen zu animieren und einfach die zum Handeln zu bewegen und eine Entscheidung über Ressourcen zu treffen.
Wie ist das? Nutzt du das eigentlich auch dann mit Miniaturen auf dem Spieltisch, um das zu visualisieren?
Entweder Miniaturen oder das, was ich nur bei Savage Worlds kenne, sind diese Trifolds. Das sind einfach, die kannst du ganz viele davon auf dem Bogen ausdrucken, dann schneidest du die aus und dann knickst du die einfach nur so dreimal ein und klebst die entweder oder schiebst die am Ende hintereinander. Dann kannst du damit dann halt Dutzende von Gegnern darstellen. Und auch das Verwalten von Gegnern in großen Konflikten ist halt sehr einfach damit. Aber als 3D-Drucker und insgesamt Miniaturen-Fan würde ich halt immer gerne Miniaturen hin und her schubsen.
Markus, um langsam die Obskuritätsleiter herunterzuschreiten, was hast du uns mitgebracht?
Fiasko. Das ist so ein Ding, was ich immer wieder gerne zwischendurch, weil es ist halt etwas, was man, ich sag mal so eins, was man immer mal zwischendurch spielen kann, weil es jetzt kein Rollenspiel in dem Sinne ist, dass es darauf aus ist, dass du lange Kampagnen oder mehrere Abenteuer mit den gleichen Charakteren spielst. Es ist zum einen spielleiterloses Rollenspiel. Du, es lässt sich am besten beschreiben mit halt, wie sagt man, so Filmen, so wie Fargo und sowas, wo, also der Ziel des Spieles ist es, dass am Ende nicht alles Kacke ist für dich. Dann hast du schon gewonnen.
Da, also ist das Ziel, dass es anderen schlechter geht als mir?
Ja, im Prinzip schon. Also das sind halt so Filme, wo halt es geht immer alles schief, was schief gehen kann. Und du musst halt für dich versuchen, ja, am Ende zumindest so gut wie möglich dazustehen. Du hast am Anfang einen Pool an Würfeln, der gewürfelt wird, womit du halt Beziehungen untereinander erstmal aufbaust und Locations und auch teilweise Gegenstände, die halt ja dann Beziehungen zu den anderen Spielern definieren. Und dann geht das halt teilweise rein um so in Erzählweise und du kannst mit diesen Würfeln auch bestimmte Ereignisse auslösen. Wie gesagt, das ist halt spielleiterfrei. Das heißt, man entwickelt halt diese Story selbst. Du hast halt am Anfang auch, entscheidet man sich meistens für irgendein Setting. Also das kann tatsächlich alles sein von, boah, keine Ahnung.
Steinzeitstamm.
Ja, theoretisch Steinzeitstamm bis, ja, meistens sind es halt so Settings, wie man es halt aus so Filmen kennt. Ja, Das sind halt Gangster in der Vorstadt oder wirklich so ein paar Detektivdinger oder ähnliches.
Du hattest jetzt Fargo genannt. Ja. Mir wurde es sehr häufig als Tarantino-artiges.
Ja.
Die Tagline ist, glaube ich, ein dummer Plan perfekt durchgeführt.
Genau. Also,
also das gibt es aber auch auf Deutsch.
Es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ich habe es mir damals, als es erschienen ist, noch in der englischen Version, aber mittlerweile, ich weiß gar nicht,
bei wem. Oh, Indie klingt wahrscheinlich. Oder?
Ja, du musst dich
zufrieden, wenn du zuhörst.
Es ist auf jeden Fall mittlerweile auf Deutsch erschienen.
Ja.
Genau. Du hast halt in der Mitte einmal quasi einen Break, wo dann geguckt wird, wie wir stehen. Ja, und dann geht es quasi in die zweite Runde und zum Schluss wird dann halt anhand der Würfel geschaut, wie gut oder schlecht dein Charakter am Ende der Geschichte rauskommt. Also bist du der Arsch. Wir haben
auch nicht alle überlebt.
Nicht unbedingt. Also hast du vielleicht Glück und du kommst halt mit dem Leben davon. Das ist meistens so dieses, so ja, dann hast du schon gewonnen. Oder bist du halt der Arsch, der mit dem Geld begraben wird. Wie gesagt, es ist halt...
Geld.
Es ist halt wirklich etwas für zwischendurch, weil es auch sagt, ja, du hast halt so eine gewisse Zeitspanne. Ich glaube, ich bin gerade unsicher. Ich glaube, so 2 Stunden oder so ist meistens angegeben, dass
das sagt, also dann, auch eher erzählfokussiert.
Es ist erzählfokussiert.
Was eher was für Leute ist, die auch noch nie Rollenspiel begegnet haben. Also du hast einen Stärkewert, so wie es ein Rollenspiel
üblich ist. Das hast du gar nicht. Wie gesagt, das ist wirklich rein über Erzählen. Ja, das ist halt die Frage, ob das für Leute geeignet ist, die noch gar keinen so Bezug zu Rollenspielen haben, weil du brauchst halt schon welche, die auch mindestens in dieser Erzählschiene gut zu Hause sind, weil sonst wird es auch schwierig mit denen untereinander, ich sag mal, eine Geschichte aufzubauen.
Ich glaube, es funktioniert durchaus gut mit Leuten, die keine Rollenspielerfahrung haben, die aber in irgendeiner Form einen, sagen wir mal, irgendwas zwischen Theaterhintergrund und extrovertierter Erzähllust. Ja. Also Leute, die, sagen wir mal, auch improvisieren, darauf einsteigen können, was passiert, die einen Spaß daran haben, miteinander das Ganze zu entwickeln.
Ja. Und also es ist weniger was für die Taktiker unter den Rollenspielern. Es ist
fast wie so eine Jam-Session. Also ich habe schlechte Erfahrungen damit Leuten gemacht, die halt gesagt haben, okay, eine Herausforderung, wie gewinne ich das jetzt?
Ja.
Das ist das nicht der richtige Ansatz.
Nee, also man sollte vielleicht ein bisschen Drama mögen. Also
genau.
Sich, man macht so Spaß, um vielleicht sich selber oder den anderen in die Scheiße zu reiten.
Ja, wie gesagt, ne, also wenn du Ende lebend rauskommst, dann hast du schon gewonnen. Deshalb, also wie gesagt, dieses Grad Drama und halt so dieses, ja, dieses Erzählen zusammen eine Geschichte darauf aufbauen, funktioniert, glaube ich, wie du schon sagst, mit Leuten ganz gut, die halt extrovertiert oder vielleicht so ein bisschen erzählt Theaterhintergrund haben, als weniger mit Rollenspielern, die jetzt eher so in die taktische Richtung unterwegs sind.
Und ich glaube, es ist ein schlechtes Spiel für Leute, die so casual mitsurfen. Also da haben wir auch im Podcast schon häufig drüber gesprochen. Die gibt es ja durchaus immer. Wir haben auch in unseren Rollenspielrunden so die üblichen Verdächtigen gehabt, die mehr so dabei sind, weil Rollenspiel halt das Hobby ist, das dieser Freundeskreis für sich gewählt hat und die wahrscheinlich genauso da wären, wenn es ein Abend Mario Kart wäre oder ein Filmabend oder sowas. Ich finde, Spiele wie Fiasco verlangen ein bisschen mehr, dass die Leute, die da sind, tatsächlich auch einsteigen. Andererseits provozieren die Spiele auch mehr, dass sie...
Ja, also man muss halt trotzdem alles ein bisschen im Auge halten.
Ja.
Nach dem Motto, wie kann ich alles, was gerade erzählt wurde, maximal in mein Gesicht eskalieren?
Ist halt nicht so. Ich bin gerade Initiative damit fertig. Ich gehe jetzt erstmal weg, weil ich bin ja eh nicht mehr dran. Du musst schon da.
Also es funktioniert gar. Also ich habe die gute Erfahrung gemacht, auf Rollenspiel-Conventions findet man eigentlich immer genug Leute, mit denen man es spielen kann.
Ja, das ist ja auf Drakons durchaus schon gespielt worden. Ja.
Ja.
Ja. Gut. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, ich bin der Redakteur für die deutsche Ausgabe von Savage Worlds. Also ich bin auch durchaus auch befangen, was meine Aussage und meine Liebe für das Spiel angeht.
Guter Hinweis.
Ja,
viel zu spät.
Ja, ich dachte, ich erwähne es nur mal.
Wenn ihr auf die Links unter dieser Folge klickt, Amazon und so.
Nein, aber ich bin nicht der Redakteur für die deutsche Ausgabe dieses Spiels. Ich bin nicht befangen. Ich finde es nur gut.
Ich für meinen Teil, also ich habe dieses Thema vorgeschlagen. Trotzdem kann ich nicht behaupten, dass mein Rollenspiel-Dings für heute tatsächlich in dem Sinne eine Empfehlung ist, dass ich der Meinung wäre, dass ich jetzt losziehen solltet, um dieses Spiel zu spielen. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass es ein Spiel ist, das zu wenig Leute kennen. Interessanterweise trifft das auf beide Spiele zu, zwischen denen ich mich heute entscheiden musste. Aber ich rede nicht über Tribe 8.
Ich wollte gerade fragen, was wäre das andere gewesen?
Sondern über The Secret of Ziran. Das ist ein Spiel, das für einen kurzen Moment groß schien und dann auf eine Art und Weise implodiert ist, wie ich das selten erlebt habe. Das Spiel wurde nicht von White Wolf entwickelt, aber in der Hochphase von White Wolf, als sie so richtig tief, also das alte klassische White Wolf noch dran war, haben die ein Spiel von fremden Entwicklern mit ins Programm genommen und haben das rausgebracht unter einer gar nicht mal großspurigen Tagline, nämlich The Future of Fantasy. Was gewissermaßen auch noch eine Pun ist, weil der Grund, weshalb ich das Spiel auch so faszinierend finde, ist, dass das Spiel quasi Tolkien-eske Fantasy als Grundsetting nimmt, aber industriell weiterentwickelt in eine technologische Zeit, die eher so an Pulp-Geschichten oder so gemahnt.
Also Zeppeline.
Durchaus.
Ja, es hat verschiedene Zeitebenen. Also das ist generell von Steampunk bis, keine Ahnung, fast 50er Jahre Sowjetunion ist da so ein bisschen Spannbreite.
Ja, und wir haben ja tatsächlich, du warst, glaube ich, auch damals dabei, Markus. Auf jeden Fall, Matthias, du hast geleitet. Wir haben ja mal einen One-Shot gespielt tatsächlich. Und im Prinzip sind wir mit einem Doppeldecker über dem Dschungel abgeschossen worden. Aber nein, eigentlich sind wir mit einem Fluggerät, das durch Runen in der Luft gehalten wurde, durch so eine Art Anti-Runen-Luftabwehr-Ding vom Himmel geholt worden. Und das ist der Punkt, der mich an dem Spiel so unglaublich fasziniert. Weil, das ist jetzt auch, ich habe nicht genau nachgeguckt, bestimmt 20 Jahre her, aber diese Geschmacksrichtung hat danach kein Spiel für mich mehr so in dem Maße getroffen. Das ist ein ganz eigenes Setting. Und wenn ihr euch das Spiel holt, ich habe eben nochmal nachguckt, bei Drive-Thru gibt es die PDF zu kaufen. Wenn ihr euch das Spiel holt, holt euch das für das Setting und spielt das mit einem Regelwerk, das euch gefällt. Fate, Savage Worlds, DSA 5, keine Ahnung. Aber die Regeln, die das Spiel selber hat, sind clunky auf eine Art und Weise, die ich glaube ich heutzutage schwierig finde.
In der Zeit von Exalted, als es damals rausgekommen ist, würde ich sagen, nein. Ich
wollte gerade sagen,
Blick von heute,
ja. In dieser Reihe von White Wolf Spielen war das ein Braut. Man konnte würfeln und Dinge sind passiert, alles okay. Man konnte Wert an den Charakter schreiben, alles fein. Ja, das Regelwerk braucht keiner mehr, aber es war jetzt auch nicht maximal schrecklich.
Aber gibt's nur noch über Drive-Thru oder jetzt nicht mehr so im Handel?
Nee, gibt's lange nicht mehr so im Handel. Das Spiel hat sich auch dadurch seine Erstveröffentlichung quasi selbst umgebracht, weil sie haben so eine Metallic-Lackierungs-Hintergrundbeschichtung gemacht, nur dass die Hintergrundbeschichtung teilweise vor dem Text war, weshalb das gedruckte Buch, ich habe es jetzt heute nicht dabei, anders als die Streber rechts von mir, aber ich poste gerne mal ein, zwei Fotos unter die Folge, damit ihr das sehen könnt. Das ist quasi ein Buch, das man ab Werk nicht lesen konnte.
Ja. Ich hab mir deswegen gedruckt geholt, weil ich das einfach in meiner Sammlung haben
wollte. Ja, das war eine Zeit, wo Rollenspiele gedruckte Bücher waren.
Ja.
Also deswegen ist es ja überhaupt zustande gekommen, weil die Leute konnten halt damals nicht self-publishen, nicht auf dem Level, und White Wolf haben vielleicht ihre Kompetenz zur Verfügung gestellt, für unabhängige Studios oder Gruppen darüber rauszugeben. Und ja, das war groß angekündigt, sah auch gut aus. Man hat sich das im Prinzip eine Buch, das Grundregelwerk dazu gekauft, und es war derartig nicht zu gebrauchen, dass es dann halt schnell im Ramsch gelandet ist. Ich denke, das hat dem Spiel auch gar nicht gut getan. Ich
würde sagen, es ist auch relativ schnell dann weg, oder?
Es gab ein einziges Supplement, das war so ein Spielleiter-Kompendiums-Ding, wie White Wolf die damals auch mal gemacht hat. Du kaufst das 300, 400 Seiten Hardcover und dann kaufst du noch das 80 bis 200 Seiten Softcover für einen Appel und ein Ei irgendwie mit dazu. Das hat es halt auch nicht mehr gerettet. Ich habe über die Jahre immer mal wieder Gerüchte gelesen, dass eine Neuauflage geplant wäre. Ich habe gelesen, dass eine Fade-Auflage geplant wäre. Ich habe gelesen, dass sie irgendwann mal mit einem eigenen System was machen wollte. Meines Wissens ist bis heute nie wieder was veröffentlicht worden. Diese beiden Paragon Games waren der Verlag, der das ursprünglich gemacht hat. Diese beiden Dinger, plus ich glaube, einen Schnellstarter kriegt man auf Drive-Thru. Ist auch gar nicht mal so günstig. Grundregelwerk habe ich eben gesehen, $27 oder sowas. Ist schon
cool.
Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich finde es wirklich cool. Und um das einfach nochmal zu unterstreichen, ich kenne wirklich kein Setting, das so ist. Also es gab ja durchaus immer mal so Fantasy-Pulp oder so, aber wie Matthias auch schon gesagt hat, dadurch, dass das so viel unterschiedliche Geschmacksrichtungen abdeckt. Wenn euch irgendwas in die Richtung zwischen eben so Noir, Pulp, Gangster reizt und ihr das mal in einem Fantasy-Ambiente machen wollt, ist das ein super spannendes Ding. Für mich hat es auch immer starke Studio Ghibli-Anleihen gehabt in verschiedenen Subsettings, also bis ja durchaus hin zu, also ich weiß nicht mehr, welche Nation das ist, die de facto diese Nausicaa-Masken als Flugmasken trägt und so. Also es ist durchaus eine Anleihe davon immer mal drin.
Ja, es gibt halt Anime-Einflüsse definitiv. Ja, diese ganzen, keine Ahnung, seltsamen Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert Europa-Magie-Settings, die es dann 1000 Serien gibt. Aber im Rollenspiel gibt es das wenig. Also vor allem halt diese Idee, dass ja, also halt echte Magie selten ist und von wenigen beherrscht wird, aber Runenmagie halt weit verbreitet ist. Deswegen zum Beispiel halt statt einer Zündkerze ist halt eine kleine Feuerrune vorne in deinem Motor, und wenn die halt ausläuft, dann ist da halt in irgendeinem Kaff halt an der Tankstelle ein Magietechniker, der dir halt einfach eine neue Feuerrune da reinschreibt und die hält dann wieder für 400 Kilometer oder so. Und das ist so Sachen halt. Das mit dem Flugzeug, was du gesagt hast, das ist im Prinzip die Idee, dass es halt so wie so Doppeldecker sind, also praktisch mit Leinwand bedeckte Holzgestelle, die aber halt durch magische Runen die Eigenschaft halt, keine Ahnung, moderner Flugzeuglegierungen haben. Und wenn die Rune halt weg ist, dann ist das plötzlich alles nur noch Pappe, wo aber halt eine Linienmaschine dranhängt und ja, dann kommt es halt zum Absturz.
Kriegst du das nicht wie in Savage Worlds?
Ja, an sich schon. Also es wird bestimmt gut funktionieren.
Das können wir beschwören. Das dauert aber nicht.
Super. Nee, das Einzige, was für Ticket of the Rare neben den Grafikfehlern noch mir in Erinnerung geblieben ist, ist eure Testspielrunde, von der ihr immer wieder erzählt, ja, dass Ralfs Charakter irgendwie den Nachteil hätte, dass er eine tödliche Abhängigkeit von Aufmerksamkeit gegenüber Frauen hat. Und wenn er die halt nicht bekommen hat, dann hat er halt Schaden bekommen. Der hat die ganze Zeit versucht, den weiblichen Charakter der Spielerin irgendwie so, hey, was ist so? Und die ihn einfach nur die kalte Schulter gezeigt und das für ihn super gefährlich war.
Herzrasen, Atemnot. Naja.
Das ist aber eher ein Ralfismus als dann.
Es geht. Es war halt damals diese Idee auch von White Wolf ja durchaus viel benutzt, dass es halt irgendwie diese Vorteile und Nachteile in verschiedenen Stufen gibt. Und irgendwie bei der Stufe 1 hätte ihn das leicht irritiert, aber bei Stufe 5 war das praktisch eine Lebensnotwendigkeit. Ja. Und eigentlich wäre das gedacht, dass es irgendeine Substanz gewesen wäre. Oder so.
Crack, Krakadier, ja,
weißt du. Aufmerksamkeit durch Frauen.
Ja.
Super.
Und regeltechnisch, ja, aber regeltechnisch verlor er da irgendwie alle, jede Stunde irgendwie 6 Lebenspunkte. Irgendwie so ein Wahnsinn. Also irgendwas, was den Charakter wirklich schnell zu Ende gebracht hätte, wenn wir das weitergespielt hätten. Da hatte er das nicht gelesen und sich ein bisschen viel auf den Teller geschauft von diesem Nachteil.
Wie gesagt, es ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht Kind seiner Zeit. Es ist ein schwarz-weißes Rollenspielbuch, wie es halt zu der Zeit so üblich war. Also es ist
Metalldruck.
Ja, aber es ist nicht farbig. Das ist für die drei jungen Hörer, die wir haben, relevant zu sagen, Rollenspielbücher waren mal nicht farbig. Und das ist, es ist insgesamt nicht mal wirklich graustufig. Es ist wirklich sehr schwarz-weiß.
Es hat alle Artstile.
Ja, genau. Es hat alle Artstile, so wie White Wolf Bücher zu der Zeit. Ja, wirklich. Du kannst malen, dann machst auch du ein Bild dafür. Und dann irgendwie so ein Ron Spencer Artwork neben Melissa Yuran oder sowas.
Okay, ich brauche von jedem von euch drei Vampire. Weglos-Mannschaft, ja.
Ja, und
aber nur Kissen, egal.
Wie du schon sagst, regeltechnisch ist das Kind seiner Zeit. Auch diese ganze Vor- und Nachteilgeschichte ist ja sehr massiv aus dieser Zeit. Aber wie gesagt, das Setting ist super faszinierend und ich finde, es ist auf jeden Fall einen Blick wert und deshalb mein Mitbringsel für heute. Und Matthias, der du ja auch zu diesem Spiel schon viel beigetragen hast, hast aber selber auch noch etwas mitgebracht und wir steigen die Obskuritätsleiter noch etwas Sprossen weiter runter zu
Cthulhu Dark. Also zu diesem ganzen Cthulhu-Settings muss man inzwischen sagen, gibt es da jede Menge Regelwerke und eigentlich fand ich fast jedes, was ich bisher gesehen habe, halt besser als das Ursprungs Call of Cthulhu. Das ist einfach das meine nicht. Es hat mir einfach zu viele Werte und ist mir irgendwie zu verregelt.
Kreditwürdigkeit.
Ja, das ist an sich ja okay, haben andere ja auch, aber die armlange Liste von diversen Waffenkategorien und sowas, da geht mir so ein bisschen der kosmische Horror verloren.
Ich muss
der
doch Buchhaltung wissen, mit was ich Cthulhu nicht anverletzen kann.
Wenn ich schon Cthulhu Fanmagazin schreibe, hätte ich gerne einen über 3 Ausgaben erschreckenden Artikel über verschiedene Autosorten aus der Zeit. Wie kann ich denn sonst das richtig darstellen?
Das waren, glaube ich, mehr als 3 Ausgaben. Und ich kann immer noch mit Fug und Recht behaupten, dass meine Regelkolumne in der Cthulhu der Welten die einzige war in dem ganzen Magazin, die jedes Mal ein Disclaimer vorweg hatte, dass die Redaktion sich davon distanziert. Also,
dass das nicht die Meinung der gesamten Redaktion
ist. Ich bin super dankbar. Also für dich gilt das ja auch, Matthias, dass Frank Heller uns damals die Chance gegeben hat, offiziell was zu veröffentlichen. Aber an Regelpunkten sind wir uns nie einig gewesen. Zurück zu Cthulhu Dark.
Ja, Cthulhu Dark, also was so mein Go-To-System inzwischen ist halt Trail of Cthulhu. Und da haben wir auch lange Kampagnen gespielt und das entspricht einfach sehr viel mehr diesem, ja, wie soll man sagen, diesem ermittelnden Ansatz, dass die ganze Geschichte halt am Ende des Tages irgendeine Art von Fall ist. Nur, dass man halt nicht den Mörder findet, sondern das Monster und dann rennt.
Ist das ein neueres System, oder?
Ja, es ist ein super obskures System. Was ich auch noch so teilweise für Konsens so verwendet habe, was dann so ein bisschen palpiger ist, ist der Cthulhu-Hack. Das ist von diesen ganzen Black-Hack und anderen White-Hack. Bla-Hack spielen, halt irgendwie runter. Und das ist im Prinzip so ein, ja, im Kern D&D-artiges Regelwerk, was aber ganz lustig ist, weil für diesen Ermittlungsteil hast du halt 2 Ressourcen, nämlich Taschenlampen und Zigaretten. Zigaretten verbrauchen sich halt immer, wenn du irgendwie mit Leuten interagierst, weil, ne, 20er Jahre und Taschenlampen, wenn du was suchst. Aber Cthulhu Dark ist was ganz anderes. Das heißt, eins von diesen crazy Indie-Spielen. Es ist sehr obskur und mein Cthulhu Dark Set schleppe ich in einer kleinen Tupperdose normal mit mir rum, weil die Leute haben im Prinzip zwei Werte, die aufgeschrieben werden. Das ist ein Name und eine Berufsbezeichnung. Und die Leute kriegen zwei Würfel, zwei W6. Und zwar den Menschenwürfel, weil sie Menschen sind. Und immer, wenn sie was machen, was irgendwie ein Mensch tun könnte, eine Tür öffnen oder sowas, dann würfeln sie den Menschenwürfel.
Das sind W6?
Das sind W6. Und immer, wenn sie was tun, was ihrem Beruf, ihrem der Kernkompetenz ihres Berufs entspricht, also keine Ahnung, ein Arzt kann halt was Medizinisches machen. Ein Arzt ist idealerweise auch jemand, der gut im Umgang ist mit Patienten, das müsste er aber nicht, darum kriegt er dafür den Würfel nicht. Nimmt er diesen Würfel dazu und ja, das Hörergebnis zählt und im Prinzip eine 1 ist ein Erfolg mit starken Einschränkungen, eine 2 mit leichten Einschränkungen, 3 ist mehr oder weniger, was man erreichen wollte. Dann gibt's halt 4 mit ein bisschen Bonus, 5 ist fast ein zu guter Erfolg und eine 6 ist so gut, dass da irgendwie es gleichzeitig zu irgendwelchen Visionen und finsteren Einblicken kommt und man auf eine praktische Seite Stabilität würfelt. Das ist halt der dritte Würfel, den man.
Das ist so eine komplette Fail-Forward-Geschichte, weil du nicht scheitern kannst, sondern du.
Doch. Aber lass mich von mehr Würfeln erzählen. Es gibt den, ich glaube, Stabilitätswürfel heißt er, naja, auf jeden Fall, das ist im Prinzip auch ein Wert, den kann man aber mit dem Würfel darstellen. Und im Prinzip immer, wenn der, ich glaube, unterwürfelt wird, dann, also wenn dieser Würfel gewürfelt wird, dann wird gewürfelt wie ein normaler Würfel, aber wenn der Wert den aktuellen Stabilitätswert, ich meine, unterschreitet, dann geht der um einen hoch. Das eskaliert also relativ stark. Und ja, den kann man dazu nehmen, um neu zu würfeln. Dann sagt man, okay, ich mit dem Würfelergebnis nicht zufrieden. Ich würde den jetzt nochmal nehmen, um mit mystischer Eingebung was passieren zu lassen. Und
also ja, wenn du die Türe mit einer 1 geöffnet hast und denkst, naja, das gefällt mir nicht, ich will die besser öffnen, dann kannst du sagen, ich nehme jetzt den Stabi-Würfel mit dazu und
Rerolls. Und kannst auch immer Rerolls, wenn du willst, aber du würfelst den immer und dieses Würfelergebnis zählt immer gegen die Stabilität. Das heißt, du hast dann halt, ja, das ist im Prinzip ein Mechanismus, den ich ganz gern mag, das soll kein Abzug hast oder ein Wert, sondern halt so ein Risiko. Du hast einen bösen Würfel im Pool und wenn der was macht, dann passiert da was Blödes und je häufiger du den verwendest, desto höher ist natürlich die Chance, dass es passiert. Aber Michael, zu deiner Frage, alle Spieler haben einen im Prinzip, ja, wie soll man sagen, Schwierigkeitswürfel. Also wenn ich jetzt irgendwas versuche und sage, ich versuche da hochzuklettern, ja, selbst wenn ich eine 1 würfle, gelingt mir das irgendwie mit Ach und Krach und so, oh, klappt irgendwie. Aber jetzt könntest du sagen, ja, aber was ist denn, wenn du beim Hochklettern da abstürzt und dir ein Bein brichst? Und dann würdest du halt diesen Würfel dafür reinwürfeln und sollte der das höchste Ergebnis haben, dann ist es das, was passiert. Das ist dann so ein bisschen wie ein Aspekt bei Fate. Dann habe ich mir mal ein Bein gebrochen, weil das ist, was geschehen ist. Das muss man sich aber merken. Das heißt, wenn ich jetzt demnächst etwas versuche, dann muss ich das halt im Kontext meines gebrochenen Beins irgendwie tun. Die Chance hat jeder Spieler. Das heißt, je größer die Runde ist, desto mehr konkrete Schwierigkeiten können reingeworfen werden. Weil
für den eigenen Charakter oder kann ich auch andere
Leute? Nur für andere. Also du kannst auch für den eigenen, wenn du jetzt willst. Aber eigentlich ist es gedacht, dass die anderen das halt auch machen. Und ja, das ist ein Spiel, was eskaliert. Am Anfang passiert praktisch nichts. So, du würfelst, es klappt, du würfelst, es klappt. Mit Spielleiter finde ich es ganz interessant, weil es da mehrere Würfe gibt, die halt zu irgendwelchen Visionen führen, die muss man sich halt ausdenken. Aber wenn deine Stabilität so hoch steigt, dann bist du halt dabei, es praktisch deinen Charakter zu verlieren. Und dann hast du die Option, die zu senken, indem du aktiv irgendwelche Hinweise, die du gefunden hast, verbrennst. Oh, dieses Dokument, was wir gefunden haben, ich werf's ins Feuer. Dann hat das nie existiert. Und diese Fotografien mit den Monstern weg damit. Also im Prinzip dann anfängst gegen die Gruppe zu agieren, um die in ihrer Suche nach der Wahrheit aufzuhalten, bevor sie die finden.
Das ist nicht Fail for Order, das ist Sabotage Backwards. Ja.
Und es ist für One-Shots, es ist speziell, es ist für Abenteuer, die im Prinzip halt so als Todesspirale gedacht sind, wo unbedarfte normale Leute in was reingeraten, was die am Schluss wahrscheinlich schnappen wird. Und es hat bis jetzt immer geliefert. Ich habe die Würfel fertig dabei, dann ist es einfach ganz praktisch. Dann kann ich das einfach auspacken, die Würfel austeilen. Namen und Berufsbezeichnung mache ich als so ein Namenstag, was man so auf die Klamotten kleben kann. Das ist dann der Charakterbogen praktisch. Und
was spielst du nochmal?
Genau
so. Aber das ist neu, das heißt, ich kann das jetzt aber auch noch kaufen.
Das weiß ich gar nicht, ob es das jemals gedruckt gegeben hat, vielleicht auf Drive-Thru. Ich kenne das. Ja, ich kenne das eigentlich nur als PDF. Die tatsächlich enthält meine Kiste auf die Spielleitung, auf einer Karte handgeschrieben. 2 Seiten, das sind die Regeln. Der Rest sind Empfehlungen zum Spiel, wie zum Beispiel, ja, die Bösen sind immer reiche Leute. Es ist also nicht so, dass irgendwelche, keine Ahnung, Minderheiten da die Kinder entführen für einen finsteren Kult. Das sind immer halt irgendwelche Eliten oder so. Und es geht immer von der Normalität irgendwie in irgendeinen Untergrund oder an irgendeinen fremden Ort. Und so, es ist sehr, wie soll man sagen, es hat eine gewisse Agenda, was für Geschichten es erzählen will. Wie gesagt, ist nichts für eine Kampagne, aber für One-Shots ist es super und man kann es in der Tasche mit sich rumtragen und ja, jederzeit spielen. Darum meine Empfehlung, sich dafür mal zu interessieren.
Okay. Ich möchte an dieser Stelle, auch wenn es jetzt nicht das Spiel war, das du empfohlen hast, aber bei Freunde des Podcasts, so Trade of Cthulhu ist nach irgendwie 17 Jahren seines Bestehens jetzt auch auf Deutsch raus.
Ja.
Bei Eevees, hilf mir, Geek und Nerd.
Ja, das ist irgendwie so ein komplizierter Name.
Auf jeden Fall ist jetzt auch eine deutsche Ausgabe raus. Ich kann zu dieser deutschen Ausgabe nichts sagen, aber es freut mich trotzdem, dass sie raus ist, weil ich halte Trade of Cthulhu auch für das coolere Cthulhu und mehr Spieler dafür sind mehr Spieler dafür.
Beide Spiele, die ihr jetzt genannt habt, Secret of Siren, wie auch Cthulhu Heck gibt, liegen nicht auf Deutsch vor, oder?
Nein, aber wie gesagt, das Regelwerk, das sind halt 2 Seiten. Da würde wahrscheinlich im Notfall DeepL ausreichen, um das Regelwerk zu übersetzen.
Wenn Secret of Siren jemals auf Deutsch raus wäre oder käme, wäre ich tief überrascht. Ja. Reden wir also stattdessen noch über das Spiel, das Herr Tom uns mitgebracht hat. Am unteren Ende der Obscurity-Headseite angekommen.
Also sobald Cthulhu Dark kommt, Teenage das vom Outer Space. Das Anime-Comedy-Rollenspiel, was ich vor Ewigkeiten mal in irgendeiner Grabbelkiste gefunden habe.
So sieht es auch aus. Reich mir dieses Buch mal und lass mich nachgucken, wie steinalt das ist.
Ja, genau.
Es ist auch noch in Schwarz-Weiß.
Das sieht so durchgeliebt aus, das muss ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.
Ich
guck mal hinten, ich glaube, im Backcover.
Wir haben es einmal gespielt. Das ist aber auch schon
97.
Ich wollte gerade sagen, müsste irgendwann Ende 90er gewesen sein.
Also wenn ihr gerne in einer Anime-Welt spielt und euch jede Edition von Big Eyes, Small Mouse zu kompliziert ist, mal zu regellastig, hat Teenage vom Outer Space halt relativ simple Regeln. Du hast ein paar Attribute, maximal halt Wert von, also ich glaube, der Mensch hat maximal einen Wert von 5 oder 6 im Attribut. Du brauchst einen 6-seitigen Würfel, du würfelst, addierst dein Attribut mit drauf und guckst dann halt nach, ob du bestanden hast oder nicht. Du kannst aber halt natürlich auch Aliens spielen, entweder so Mensch-Alien-Hybriden. Das sind dann in der Regel halt die Aliens mit den übergroßen Augen, den langen bunten Haaren, den tanzenden Ohren oder sonstigen halt Alien-Geschichten. Ja, also ihr Hörer könnt es nicht hören, aber die Kamera kann es hoffentlich sehen. Hier sind die quasi so Medusa-Typen.
Ja. Du hast auf der Drakon auch eine ganze Kampagne für Sailor Moon-artige Abenteuer gespielt, oder?
Ja, das Sailor Moon basiert halt auf der 2. Edition von Big Eyes, Small Mouse und ist ein bisschen regellastiger.
Okay.
Aber um trotzdem an dieser Stelle direkt mal einzuhaken, Big Eyes, Small Mouse ist ja Anything Anime, mehr oder weniger.
Richtig, damit kannst du quasi alles simulieren. Das ist so ein Universalrollenspiel mit dem Fokus auf Anime.
Genau, das hier klingt spezifischer, oder?
Allein vom Titel her.
Das ist spezifisch, man spielt halt tatsächlich Teenager. So, Hauptziel von Teenagern wäre halt Partys feiern und oder halt ein Date finden.
Aha.
Und das Ganze dann mit einer ordentlichen Schwung Comedy und alles auf Level 11 chaotisch hochdrehen.
Nicht so, das meine Lebenserfahrung, aber gut.
Also kannst du vielleicht gucken, halt, okay, wir wollen abends noch auf die Party, weil alle Schüler sind halt oder die Schüler, die halt auf die Party wollen, müssen alle noch nachsitzen. Dann kannst du den ganzen
Tag für Aliens an und dann musst du deinen Bio-Booster-Armor anziehen, um die abzuwehren.
Ja, zum Beispiel. Du willst einfach nur aus der Schule raus.
Das ist schon verstanden.
Du willst einfach nur aus der Schule raus, aber die ganzen Gangkontrolleure, also Hall-Monitors, sind vielleicht einfach nur große, riesige Kampfroboter, die halt die Hallen dann bewachen. Du kannst natürlich auch reinigen spielen. Also wenn du einfach irgendwie einen großen Block spielen willst. Oder also du kannst theoretisch alles Mögliche gerade.
Was machst du?
Es gibt halt normale Menschen, die können relativ wenig. Die haben den schönen Vorteil. Ja,
für dich. Susie Vega ist so ein fantastischer Name.
Ja, und Tommy Tanaka.
Ja,
gut, das wären halt so diese halt.
Rami und Kiki, die Catgirls.
Für diejenigen, die nur hören.
Ja,
übrigens, nebenbei, das verdient vielleicht Erwähnung, wir haben hier diese hippe, moderne 360-Grad-Kamera vom Tom in der Mitte stehen. Das bedeutet, möglicherweise ist diese Folge nicht nur Alvin ist ein Blob. Möglicherweise ist diese Folge nicht nur in der YouTube-Auskopplung die Tonspur mit einem Thumbnail, sondern vielleicht tatsächlich eine Videosache, wo ihr uns in unserer ganzen Schönheit sehen könnt. Wissen wir aber noch nicht mal, warum das funktioniert.
Ja, gucken wir mal. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, das sind halt so eher so Richtung komplett, also Weird Weirdos, ne, wird's halt genannt. Wie gesagt, der einzige Vorteil von Menschen ist halt, die können halt nicht wirklich viel, aber weil wir auf der Erde spielen, sind das halt die Experten für menschliche Kultur und Verhaltensweisen. Das heißt, wenn du dem Alien erzählst, ne, dass man sich halt begrüßt, indem man sich gegenseitig in die Fresse haut oder irgendwas anderes macht, ne, dann glauben die dir das. Mit allen Konsequenzen, dass das nach sich zieht.
Also das ganze Buch, für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, hat auch durch sein Artwork für mich eine massive, ich meine, es ist keine Überraschung in dem Kontext, aber eine ganz starke 90er-Jahre-Anime-Energie. Also irgendwie hier Visions of Escaflowne oder auch...
Es ist komplett im kleinen Mini-Manga von drin, der dir halt grob ein Gefühl dafür gibt, wie sowas aussehen kann.
Aber in amerikanischer Leserichtung.
Ja. In den westlichen auch. Ja.
El Hazar war noch was mir gerade zwangsläufig durch den Kopf ging. Aber
kann man halt.
Ja. Genau, in der Richtung geht es halt quasi. Ne? Halt ziemlich einfach von den Regeln her, wenn du halt genügend Fantasie, Kreativität hast und kannst halt auch wunderbar einen One-Shot mitmachen. Ich glaube nicht, dass es das noch irgendwo im Druck gibt. Das ist zumindest weiterhin nie mehr untergekommen. Ich weiß auch nicht, ob es uns irgendwo noch als PDF oder so kriegt.
Wir hatten das verbrochen.
Ja.
Ein Faller. Wir wollen nicht namentlich genannt
werden. Es ist Fusion-kompatibel.
Ein anderes Regelsystem.
Und ansonsten...
Hat das irgendwas mit Macho-Weiber mit dicken Kanonen zu tun?
Anime Mechanics.
Womit ich eigentlich gerechnet hätte, dass Tom das mit...
Talsorian Games.
Talsorian Games. Ja. Oh, okay.
Die gibt's ja sogar noch.
Ja, und sowas. Die machen das Cyberpunk- und Witcher-Rollenspiel.
Ja. Ja, ne, also bietet sich ja
an. Also der Vorgänger vom Witcher-Rollenspiel.
Also Cyberpunk, so ein bisschen kannst du es ja nur auch mit.
Geralt von Riva gefällt das.
Da gibt's natürlich noch, wie sich das immer so Comedy-Animes gehört hat, einen Haufen von verrückten Gadgets, Gimmicks, Waffen.
Kräften nehme ich.
Ja, das auch. Wobei halt nicht für die Menschen, die haben dafür dann halt die entsprechenden crazy Waffen. Also Aliens haben je nachdem vielleicht die Power, halt ihr Geschlecht zu wechseln. So übliche Gender-Swap. Menschen haben dafür dann halt die Gender-Swap-Pistole, ne, womit sie dann einfach dann hier, jetzt bist du ein Mädchen oder ein Junge oder was anderes. Oder
war man jetzt wahrscheinlich von Konsensigern? Jemand nur seinen Konsens
zu schießen, bitte nicht.
Wenn die Technik weit verbreitet, Knopfdruck entfernt ist, ist es wahrscheinlich egal.
Ja.
Das passiert dir wahrscheinlich dann dreimal am Tag und du merkst es gar nicht mehr.
Aber ja, packst du das mal kurz nochmal rein?
Sicher. Also du kannst quasi jederzeit auch, also wir hatten ja mal die Ninja-Ereigniskarte.
Ja,
also da kannst
die Ninja-Herausforderungskarte.
Die Ninja-Herausforderungskarte, klar. Aber du kannst da theoretisch auch jederzeit, wie du schon meintest, ne, die Space-Piraten oder die Eltern von den Aliens irgendwie mit reinwerfen oder irgendeinen galaktischen Krieg mit reinwerfen, ne, weil...
Wie man sagt, natürlich.
Keine Ahnung, weil du durftest der Alien-Prinzessin nicht einfach ein Glas Cola geben. Die trinken nur Fanta oder einen anderen Blödsinn.
Das ist Krieg ausgelöst.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Babylon 5 hat so ein Kernthema, so ähnlich.
128 Seiten mit einer Schriftart, die ich einfach mal hoffnungsvoll nicht als Comic Sans einordne.
Aber die Richtung geht.
Ja, die sehr in die Richtung geht, mit ein bisschen variablen Schriftgrößen. Das ist auch ein hartes Kind seiner Zeit und das meine ich durchaus positiv, weil das, also wie gesagt, das ist für Leute, die zu jung sind, mutmaßlich einfach nur weird. Aber ja, das hat für mich aber ganz starken Flair von späten 90ern im besten Sinne. Gut, nachdem wir uns also als mehr oder weniger Basic Bitches geoutet haben und auf jeden Fall alt wie Sau.
Also als Mainstream-Schlampe musste ich natürlich hier wieder Savage Worlds auspacken und nicht irgendwas super obskur.
Ja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Runde. Ich fand, das ist ein lustiges Potpourri und ich glaube, egal aus welcher Weirdness oder Nicht-Richtung Hören dabei war, das wird irgendwas dabei gewesen sein, von dem ich hoffe, dass es euch in irgendeiner Form interessiert. Das ist tatsächlich theoretisch ein Format, von dem wir wahrscheinlich problemlos noch 10 Folgen machen könnten.
Ja. Ich würde sehr gerne von deiner Meinung zu Tribe 8 hören.
Ja, das ist...
Im Netz der Mutter. Das Netz der Weber. Weberin.
Ich schaue heute schon von meinem Regal, wie du so, okay, nimmst du das? Das ist auch, also, das kennt auch keiner mehr wahrscheinlich und das kennt sowieso keiner, weil es nur...
Das kennt noch nicht mal mich.
Tribe 8 ist alleine deshalb ein nennenswertes Spiel, weil es ein Spiel ist, das aus derselben Zeit kommt wie Vampire und so und das seinen Metaplot auserzählt hat. Das ist also gezielt auserzählt hat. Nicht Kacke, wir hören jetzt damit auf, machen wir schnell Bücher dazu, sondern wirklich auserzählt hat. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich bedanke mich bei euch für diese Runde. Für euch Hörenden, in 14 Tagen, Dorpcast 250, die große Abschiedstournee. Bevor wir in unser Sabbatical gehen, wir werden nochmal zurückblicken auf das, was wir die letzten 11,5 Jahre mit diesem Podcast gemacht haben und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, wohin uns die Wege führen. Einige von euch haben schon angefangen, zum Beispiel auf dem Discord oder so, auch durchaus Gedanken zu äußern, wo sie sich vorstellen könnten, dass wir den Dorpcast hinbewegen könnten. Wir sind durchaus neugierig, was ihr da sagt. Das ist kein Versprechen, dass wir irgendwas davon umsetzen. Aber wenn ihr Gedanken dazu habt, raus damit. Wenn ihr uns einfach nur sagen wollt, wie awesome wir sind, raus damit. Wenn ihr froh seid, dass wir endlich gehen, seid ruhig. Ich bedanke mich bei euch vielen hier für diese spaßige Runde. Wir haben das quasi zu Beginn der Drakon gemacht, deshalb kann ich zu der Drakon selber gar nicht viel sagen. Wird bestimmt geil. Bis dieses Ding online geht, ist hoffentlich auch ein Video zur Drakon online. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch. Wollt ihr euch noch bei den Hörenden verabschieden?
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Wiedersehen beim Podcast. Danke für die Gelegenheit. Bis zum nächsten
Mal. Nee, hier.
Ach so.
Ja.
Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
Schluss.
Cool.
Natürlich wiedersehen.
Ich hatte die stille Hoffnung, dass du in die Folge reinplatzt. hat sich mein Wunsch erfüllt.
Ich bin trat durch die Tür, wurde ins Separé gezerrt.
Was ist das? Wer sind Sie?
Ja, schweigen Sie und nehmen Sie diesen Podcast auf. Ja, gut. Ja. Nee, aber ich finde, das war eine fluffige Runde. Mal gucken, wie schrecklich der Ton ist. Aber es ist nicht Küche 2. Für dich, du bist ja später zurück. Küche 2 hat ein sehr lautes Kühlaggregat, weshalb ich mich dagegen entschieden habe.
Küche 2 hat viele schreckliche Toneigenschaften.
Ja. Vielleicht, wenn man Let's Plays auf so einem Alien-Rollenspiel machen würden. Das würde, glaube ich, in Küche 2 dann gut funktionieren.
Und dann brauchst du so eine hier so eine Neonröhre mit so einem, hier weiß nicht, einem Kondensator.
Der die auch flackert?
Ja, nicht unbedingt, dass die flackert, aber die brummen vorher. Drei Krankenhaus-Zivis an diesem Tisch wissen, wovon ich rede.
Leider Krankenhaus muss doch welche geben.
Mit Sicherheit. Im Moment, wenn du durch das Krankenhaus gehst und die Röhre anguckst und weißt, du fängst vielleicht an zu flackern, dann weißt du, dass du diesen Zivi zu lange machst. Aber auch das ist eine Geschichte für ein anderes Mal und ich drücke jetzt auf Stopp.
Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2024 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dead Operator Marco, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Olaf Hilscher, die 100 Questen Gesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Marcel Medicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon, Junf und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.